Experience, der Podcast von Uniport, dem Karriereservice der Universität Wien. Die Vision von Teach for Austria ist, dass jedes Kind die Chance auf ein gutes Leben hat, egal wie viel Geld oder Bildung seine Eltern haben. Teach for Austria rekrutiert deshalb jedes Jahr engagierte Hochschulabsolventinnen und setzt sie an herausfordernden Schulen oder Kindergärten ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Experience Podcast. Mein Name ist Joyce und heute darf ich mit Magdalena von Teach for Austria sprechen. Hallo und herzlich willkommen, Magdalena.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da bin.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du hier bist und bin auch schon gespannt, was du uns heute zu erzählen hast. Dann fangen wir mal bei den Basics an. Wie lautet deine jetzige Jobbezeichnung?
Das kommt drauf an, wen man fragt. Ich selber würde sagen, ich bin aktuell Teach for Austria Fellow. Das bedeutet, dass ich an einer Mittelschule im 15. Bezirk unterrichte. Mathe, Geografie, bildnerische Erziehung, also Zeichnen, Biologie, Lerncoaching und Freiarbeit. Das heißt, meine Schüler und Schülerinnen, die reden mich an mit Frau Strauch oder Frau Lehrerin. Also von außen mein Umfeld wird wahrscheinlich sagen, dass meine aktuelle Jobbezeichnung Lehrerin ist.
Okay, voll spannend. Und wie bist du dazu gekommen, jetzt als Teach for Austria Fellow zu arbeiten?
Teach for Austria ist eine Bildungs-NGO mit dem Ziel der Chancenfairness, weil Bildung in Österreich ganz, ganz stark vererbt wird. Und die Bildung eines Kindes hängt vor allem ab vom Einkommen und der Bildung der Eltern. Und das sind da die ausschlaggebendsten Faktoren. Teach for Austria will das ändern und ich war 7 Jahre lang bei Teach for Austria im Bereich Recruitment und Selection tätig, also im Team, weil Teach for Austria versucht, Chancenfairness dadurch zu erreichen, dass sie Hochschulabsolventen, Absolventinnen aus den unterschiedlichsten Studienrichtungen an entweder besonders herausfordernde Kindergärten oder besonders herausfordernde Schulen schicken, um dort mit den benachteiligten Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe eben 7 Jahre lang Leute für das Programm, für dieses 2-jährige Programm begeistert und ausgewählt und habe mich dann aber entschlossen, vor ziemlich genau 2 Jahren selber an eine Schule zu gehen und das im Rahmen dieses Programms selber direkt mit den Kindern und Jugendlichen möglich zu machen.
Okay, das heißt, du bist jetzt seit fast 2 Jahren an der Schule im 15. Bezirk. Mhm. Kannst du dich noch an deine ersten Tage erinnern? Wie war so der Einstieg? Kannst du uns ein bisschen davon erzählen?
Ja, klar. Also ich kann mich gut an meine ersten Tage erinnern. Prinzipiell geht die Schule ja immer los am Montag, im Anfang September. Und man ist davor schon normalerweise 2 Tage, den Donnerstag, den Freitag an der Schule, um ein bisschen Sachen herzurichten. Da sind noch keine Kinder da. Das heißt, mal die Sachen ein bisschen vorzubereiten, bevor dann die Kinder kommen. Und da war ich auch schon in der Schule, habe da die Schulleitung kennengelernt, auch schon einige meiner Kollegen, Kolleginnen kennengelernt. Und am Montag ist es dann wirklich losgegangen, direkt in der ersten Schulwoche. Und in der ersten Schulwoche ist es wahrscheinlich an vielen Schulen so, auch bei uns so, dass es noch keinen fixen Stundenplan gibt. Da sind vor allem die Klassenvorstände ganz viel in ihren Klassen und die anderen Lehrkräfte, die unterstützen dabei oder schauen ein bisschen. Das heißt, meine ersten Tage waren natürlich sehr aufregend, weil ich, jetzt muss ich kurz überlegen, letztes Jahr im Schuljahr 2021/22 im September habe ich in 4 Klassen begonnen zu unterrichten. Das heißt, und die habe ich auch relativ schnell kennengelernt im Verlauf der ersten Tage. Das heißt, das war super aufregend, weil einfach neue Kollegen, Kolleginnen, aber auch die Kinder, also ganz viele neue Gesichter und Namen, die Leute einfach kennenzulernen, sich das zu merken, da reinzukommen. Es war ein ganz neues Umfeld, klarerweise. Ich habe noch nie in einer Schule gearbeitet und damit war der ganze Ablauf und alles einfach komplett neu für mich. Die ersten Tage waren auch, also da ist es um Kennenlernspiele, um ähnliche Dinge gegangen. Einerseits für mich sozusagen, auch weil ich mit einigen neuen Kollegen, Kolleginnen begonnen habe, also für uns so die Kinder kennenzulernen, aber auch für die Kinder einfach nach 2 Monaten Sommerferien da wieder gut reinzustarten, weil ich habe begonnen zu unterrichten in einer 2. Klasse und ansonsten in 4. Klassen. Das heißt, die haben sich alle prinzipiell schon mehr oder weniger gekannt. Ich sage mehr oder weniger auch deswegen, weil davor ja auch die Jahre davor ganz viel mit den Lockdowns die Kinder zu Hause waren. Das heißt, die 2. Klasse, in der ich begonnen habe, die haben sich schon gekannt prinzipiell. Die Schüler und Schülerinnen haben aber auch dann im Endeffekt im Jahr davor gar nicht so viel Zeit gemeinsam verbracht, weil sie eben aufgrund von Corona ganz viel zu Hause waren und im Distance Learning.
Bei dir ist ja besonders spannend, dass du sozusagen davor schon an der Schnittstelle zur Schule warst, aber in einer ganz anderen Position und sozusagen die Teach for Austria Fellows rekrutiert und informiert hast. Wie war dann dieser Übergang für dich? War es dann in der Schule so, wie du es dir vorgestellt hast? War es ganz anders oder wie war das?
Das ist eine gute Frage. Ja, viele Dinge waren so, wie ich es mir vorgestellt habe, nachdem ich eben, wie du richtig sagst, die Jahre davor Leute informiert habe, Leute dafür begeistert habe, habe ich natürlich sehr gut gewusst, was erwartet mich so im Groben, ja, oder im Großen und Ganzen, kann man sagen. Da hat es jetzt wenig Überraschungen gegeben, aber natürlich in der tagtäglichen Arbeit oder wie das dann tatsächlich abläuft und das tatsächlich auch zu erleben, das macht natürlich dann schon einen großen Unterschied. Also das war dann schon sehr, sehr spannend und da habe ich auch nochmal ganz, 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 ganz viel gelernt und mich unglaublich weiterentwickelt.
Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Was waren bis jetzt so die Highlights in deinem Job?
Die Highlights, das sind Momente, wenn man merkt, bei den Kindern kommt was an und das sind jetzt die unterschiedlichsten Dinge. Entweder, dass man so richtig merkt, im Unterricht vielleicht, okay, cool, da haben sie jetzt einen Aha-Moment gehabt und irgendwas in meinem Fall in Mathe oder vielleicht auch in Geografie gecheckt, was vorher einfach total schwierig für sie war oder wo sie irgendwie, ja, wo sie vielleicht gekämpft haben und auf einmal macht es so Klick und sie sagen so, ah, okay, cool, jetzt habe ich es verstanden oder das ist ja gar nicht so schwer. Ganz allgemein sind es einfach Erfolgsmomente mit den Kindern und noch schöner irgendwie, wenn es nicht nur fachliche, sondern auch persönliche Entwicklungsschritte sind. Also zum Beispiel, und es sind oft so Kleinigkeiten, also ich habe zum Beispiel heuer zwei erste Klassen und in der einen Klasse gibt es eine Schülerin, die hat am Anfang ganz wenig Hausübungen gebracht. Wir haben sehr regelmäßig Hausübungen in Mathe und die hat ganz wenige gebracht und dann habe ich sie einfach nur mal gefragt, woran denn das liegt, ob sie vergessen hat, die Hausübung oder, also sie vergessen hat zu machen oder vergessen hat mitzubringen und sie hat gesagt, nein, sie hat sie eh gemacht, aber sie hat sie zu Hause vergessen und dann haben wir da ein bisschen drüber geredet und dann hat sie es am nächsten Tag geschafft, die Hausübung mitzubringen und das dann auch an den folgenden Tagen und das sind dann Dinge, wo ich sie natürlich dafür gelobt habe und das ist, also das finde ich total schön, wenn ich ein Kind für so einen Fortschritt loben kann, aber das bestärkt dann die Kinder auch extremst, also es ist jetzt so, dass dieses Mädel nach wie vor regelmäßig zu mir kommt, in der Pause, wenn sie mich sieht, auch wenn ich gar nicht in der Klasse bin, und mir voller Begeisterung erzählt, ich habe die Hausübung gemacht und ich habe die Hausübung mitgebracht, weil sie sich da so drüber freut. Oder ein anderes Mädel in der Parallelklasse, für die ist das ein bisschen schwierig in der Schule, die tut sich schwer, sowohl in den Fächern als auch mit ihren Mitschülern und Mitschülerinnen sozial. Und letzte Woche hat sie mir aber, obwohl es richtig schwierig war für sie, zwei wirklich gute Hausübungen abgegeben und normalerweise bekomme ich die auf irgendwelchen zerknitterten oder teilweise zerrissenen Zetteln und letzte Woche waren die aber tipptopp und dann hat sie auch, was bei ihr nie passiert, aufgezeigt in meinem Unterricht und das kann ich ihr dann auch rückmelden und habe ihr das rückgemeldet und ich weiß nicht, ob die bei uns in der Schule jemals schon so eine Rückmeldung bekommen hat, also einfach eine positive von wegen, hey, das ist super, was ich letzte Woche von dir gesehen habe. Ich möchte einfach mehr sehen, mach weiter so. Wo man dann einfach auch im Gesicht und an der Reaktion der Kinder sieht, wie viel ihnen das bedeutet, wenn eben so eine Rückmeldung kommt oder wenn sie sich ganz allgemein gesehen fühlen. Das kann auch in den Pausen sein, dass sie dann zu mir kommen und dann tendenziell auch eher schwierigere Schüler und Schülerinnen, die dann aber in der Pause kommen, teilweise und irgendwie den Kontakt suchen und mich dann Dinge fragen oder mir erzählen von, weiß ich nicht, dem gebrochenen Arm, das war erst heute, ein Schüler hat sich den Arm gebrochen und zwar ziemlich heftig, da hat er jetzt auch Metallschienen drinnen und er sagt, er spürt in den drei Fingern, also irgendwie so Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, spürt er irgendwie weniger und dann kommt er da und erzählt mir das und sagt, er möchte schon seine Hand oder das Gefühl, das volle Gefühl in der Hand wieder zurückhaben. Und ob das kommt und solche Dinge, wo man einfach merkt, okay, da passiert was dadurch, durch diese Beziehung und dadurch, dass sie sich gesehen fühlen und dass man sich die Zeit nimmt und da irgendwie nachfragt und dann auch sagt, okay, und erzähl mir das wieder oder dann einfach sich wieder erkundigt, wie es ihnen geht oder wie Dinge einfach sich entwickeln. Also, dass man einfach Interesse zeigt.
Das kann ich mir vorstellen. In welchem Alter sind denn deine Schülerinnen?
Meine Schüler und Schülerinnen sind in der Mittelschule, also sie sind so von 10 bis 14 normalerweise, also erste bis vierte Klasse. Teilweise sind sie auch ein bisschen älter, also ja, 10 bis 15 kann man wahrscheinlich sagen.
Okay, und wo werden die Fellows an Mittelschulen, aber auch an Volksschulen eingesetzt oder nur im Bereich der Mittelschulen?
Schultechnisch sind es Mittelschulen und polytechnische Schulen und eben seit einigen Jahren sind sie auch im Kindergarten eingesetzt. Die Volksschule dazwischen, die fehlt im Moment noch.
Ah, okay, das wusste ich nicht, dass ihr auch in Kindergärten tätig seid. Das ist spannend. Wie sieht denn derzeit bei dir so ein typischer Arbeitstag aus, wenn es denn den gibt?
Den typischen Arbeitstag, kann man sagen, dass es den ja gibt und gleichzeitig irgendwie auch wieder nicht. Prinzipiell ist es so, ich habe meinen Stundenplan, ich unterrichte 22 Stunden oder jetzt eigentlich 23 Stunden, die ich wirklich unterrichte mit den Kindern und Jugendlichen. Das heißt, heuer ist es so, dass ich entweder um 8 oder um 9 anfange. Ich bin in der Regel eine halbe bis dreiviertel Stunde vor meinem Unterrichtsbeginn da, einfach um noch in Ruhe irgendwas herzurichten, zu kopieren, mich vorzubereiten, was auch immer noch so ansteht. Das kann aber natürlich auch sein, dass dann die Kinder einfach schon früher kommen und ich da ein bisschen ins Gespräch komme mit ihnen. Und dann geht's los mit dem jeweiligen Fach. Mein Hauptfach ist Mathe. Ich habe relativ viele Mathestunden. Das heißt, oft ist es Mathe, aber ich habe auch diverse andere Fächer, wie ich eh schon am Anfang erzählt habe. Also hängt es ein bisschen davon ab. Und ja, dann ist es ein Mix aus unterschiedlichen Fächern mit Pausen dazwischen. Das war es dann wahrscheinlich schon wirklich an Alltag. Dann kommt es immer ganz stark auch darauf an, was tut sich so. Prinzipiell habe ich für die jeweilige Stunde immer was vorbereitet und einen Plan. Und ganz oft gelingt das auch, dass wir das machen und quasi das Ziel da gemeinsam in der jeweiligen Stunde erreichen. Es kann aber auch sein, dass andere Dinge auftauchen, die gerade irgendwie wichtiger sind, weil es einen Konflikt oder Ähnliches gegeben hat. Und die Pausen dazwischen, die sind dann bei mir normalerweise sehr gut gefüllt mit Gesprächen mit Schülern und Schülerinnen. Teilweise, weil Dinge vielleicht nicht so gut funktioniert haben, wo wir uns dann anschauen, wie können wir das besser schaffen das nächste Mal, wie kann das der Schüler, die Schülerin das nächste Mal eben besser machen. Sind aber teilweise auch einfach mit informellen Gesprächen und Dingen gefüllt. Dazwischen gibt es dann auch immer wieder natürlich Abstimmungen mit Kollegen, Kolleginnen, weil ich sehr viel gemeinsam unterrichte. Wir sind an der Mittelschule in den Hauptfächern im Teamteaching. Das heißt, wir sind oft zu zweit, wo es natürlich wichtig ist, sich dann abzureden, sich abzustimmen, was machen wir denn die nächsten Stunden, wie schaut unser Plan für, je nachdem, wie das jetzt funktioniert, aber wie schaut unser Plan für die nächste Woche, vielleicht auch fürs nächste Monat aus, was sind unsere Ziele? Das heißt, das passiert dann dazwischen auch noch oder in letzter Zeit haben wir einiges an Projekten besprochen, wo wir in einer meiner ersten Klassen eine Projektwoche gehabt haben, wo wir uns dann natürlich auch absprechen müssen im Team, wie schaut das aus, wie machen wir das? Da haben wir zum Beispiel eine gesunde Jause verkauft in der Schule. Das heißt, sie selber haben wirklich geplant, was wollen wir denn verkaufen? Also es war gegen eine freiwillige Spende, verkaufen stimmt nicht ganz, ja. Aber was wollen wir denn anbieten? Wie machen wir Werbung dafür? Wie schaffen wir es, dass die anderen Schüler und Schülerinnen kommen und überhaupt mitbekommen von der Jause? Wie viel Geld brauchen wir zum Einkaufen? Um wie viel Geld müssen wir das quasi als Spende anbieten, damit sich das dann auch wieder mit dem Einkauf ausgeht? Sie haben sich dann auch selber überlegt, mit dem Gewinn, den sie gemacht haben, was sie machen wollen. Also solche Projekte finden dann auch teilweise statt, wo der Unterricht aufgelöst wird, wo wir dann natürlich auch viel gerechnet haben. In der Klasse unterrichte ich Mathe und wir haben dann auch viel gerechnet. Ist es ihnen aber gar nicht so aufgefallen, weil es halt darum gegangen ist, zu recherchieren, was kostet denn jetzt zum Beispiel eine Banane, wenn wir die anbieten wollen oder Müsli-Riegel oder Ähnliches. Und dann haben wir uns eben auch wieder ausrechnen müssen, wie viel Geld braucht man insgesamt zum Einkaufen. Das fällt ihnen dann natürlich gar nicht so auf, dass das auch Mathe ist und dass wir das brauchen. Oder jetzt auch eine erste Klasse, nämlich die haben in den Semesterferien haben die selber die Initiative ergriffen und haben sich zusammengeredet und dann im Klassenvorstand gesagt, sie würden gern eine Spendenaktion machen wegen dem Erdbeben in Syrien und der Türkei und haben da eben selber die Initiative ergriffen. Auch da setzen wir uns dann natürlich wieder im Team zusammen, um zu schauen, wie können wir die Klasse unterstützen, was können wir da machen mit ihnen, was gibt es da für Ideen. Also das kommt dann natürlich dazwischen auch dazu, falls man das Alltag nennen kann. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr abwechslungsreich.
Wie hast du dich damals, als du dann zum ersten Mal im Klassenzimmer standest, wie hast du dich davor darauf vorbereitet, zu unterrichten?
Es gibt bei Teach for Austria eine sehr intensive Vorbereitung. Also einerseits eine sehr, sehr intensive Auswahl, wo genau geschaut wird aufs Potenzial, und die Motivation, das zu machen. Und dann gibt es eine sehr intensive Vorbereitung, wo man schon ganz, ganz stark auf das vorbereitet wird. Das heißt, du bekommst da im Sommer während der Vorbereitung eigentlich einen sehr guten Methodenkoffer mit und wirklich hilfreiche Tools an die Hand. Du befüllst dann diesen Methodenkoffer quasi ab September selber mit, sei es jetzt Mathe oder Englisch oder Biologie oder Physik, das heißt mit den Fächerinhalten befüllst du ihn selber, aber prinzipiell ist da ganz viel Vorbereitung da und das, was ich so wertvoll finde, auch den Austausch mit anderen Fellows, weil da starten pro Jahr 50, 60 Leute an Schulen und Kindergärten und da gibt es auch ganz, ganz viel Austausch. Und ich kann mich erinnern, da haben wir auch gemeinsam noch vorbereitet und irgendwie uns ausgetauscht, was machen wir in der ersten Woche, wie gehen wir da rein, wie wollen wir uns vorstellen, welche Kennenlernspiele wollen wir machen, wie soll das alles ablaufen. Also das war auch super hilfreich, sich da auszutauschen, aber auch wirklich gemeinsam sich hinzusetzen und das dann zu planen, weil es natürlich auch hilfreich ist, wenn man, also ich persönlich finde es zumindest hilfreich, wenn man irgendwie zu dritt, zu fünf da sitzt und jeder arbeitet an irgendwas und dazwischen tauscht man sich vielleicht aus. Das ist natürlich auch motivierend und macht es leichter.
Jetzt habe ich dich vorhin gar nicht gefragt, was du eigentlich studiert hast.
Stimmt, studiert habe ich im Bachelor an der Uni Wien internationale Entwicklung. Und später habe ich dann berufsbegleitend auch noch an der FH Campus Wien Führung, Politik und Management studiert.
Mich würde noch interessieren, wie lief der Bewerbungsprozess damals ab?
Prinzipiell ist es so, dass der erste Schritt einmal eine Online-Registrierung ist, wo es einmal um persönliche Daten, also Kontaktdaten und Ähnliches geht. Und dann geht es auch schon in die Bewerbung. In der Bewerbung, das, was sich durchzieht durch den ganzen Prozess, ist das Thema Motivation. Also warum will ich das machen? Warum will ich gerade mit diesen Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten? Und das andere ist so das Thema Verantwortungsübernahme, weil das eben ein ganz wichtiges ist. Während der 2 Jahre, du hast einfach ab Tag 1 unglaublich viel Verantwortung. Das sind so die Dinge, die sich durchziehen. Und das wird zuerst im Rahmen einer Online-Bewerbung abgefragt. Also wo es bei mir gegangen ist um Motivation. Da kann man sich... Also hat man sich zumindest damals, und ich glaube, es ist jetzt auch noch so, entscheiden können, ob man das in Form einer Essay-Frage beantwortet oder in Form eines Videos, weil man in einem Video schon einfach schon ganz viel von sich zeigen kann und Teach for Austria einen einfach gleich nochmal besser kennenlernen kann, gleich schon direkt am Anfang. Und dann eben eine Frage zum Thema, wo habe ich denn schon Verantwortung übernommen? Und Verantwortung muss jetzt gar nicht sein im Sinne von, ich habe ein Team geleitet oder irgendwo eine Führungsposition gehabt, sondern Verantwortung wird bei Teach for Austria definiert als, also es ist Leadership, von dem Teach for Austria ganz stark spricht und das ist eben Verantwortung zu übernehmen, um was zu verändern. Und das ist auch so, dass die zentrale Frage dann immer bei diesem Verantwortungsthema, wo habe ich Verantwortung übernommen, um was zu verändern? Und das kann auch sein in einer Situation, wo ich gar nicht die Führungskraft war, aber vielleicht aus dem Team heraus irgendwas verändert habe oder einfach Leute mitgenommen habe, Leute von einer Sache überzeugt habe, Leute begeistert habe. Und das ist gerade in der Schule oder auch im Kindergarten so wichtig, weil da der Großteil, wenn nicht sogar alles mit den Kindern, aber auch mit den Kollegen und Kolleginnen über Beziehung geht und dass ich schaffe, andere für meine Ideen, für meine Ziele zu begeistern. Und deswegen ist eben dieses Thema Verantwortungsübernahme so wichtig schon im Prozess. Das ist dann auch in dieser Online-Bewerbung eben schriftlich. Und wenn das erfolgreich ist, dann wird man eingeladen zu einem Assessment Center. Das dauert ungefähr einen Tag, wo es verschiedene Übungen, Aktivitäten gibt, wo man, wenn man sich für den Kindergarten bewirbt, macht man eine sogenannte Bildungsangebotsprobe, also eine Aktivität, die man mit den Kindern im Kindergarten machen wird, wo man sie auch für ein Thema begeistert. Das gleiche für die Schule, wo man eine Lehrprobe macht, wo man quasi eine Unterrichtssequenz, eine kurze hat von ein paar Minuten, dann sind Gruppenaktivitäten und dann ist natürlich auch ein Einzelinterview dabei, ein ausführliches, damit Teach for Austria den Bewerber, die Bewerberin gut kennenlernen kann, um einfach zu schauen, passt das von der Motivation, passt das vom Potenzial und von den Vorstellungen her. Das ist so ganz kurz der Auswahlprozess. Er ist recht intensiv und aufwendig, deswegen, weil Teach for Austria sagt, die Kinder, mit denen Fellows arbeiten, die sind besonders benachteiligt. Die brauchen die engagiertesten, die brauchen die motiviertesten Leute, damit die dort auch wirklich einen Unterschied machen können.
Du hast ja vorhin jetzt schon ein bisschen erzählt, was so die Highlights in deinem Job sind. Es gibt ja dann auch noch die andere Seite. Was sind denn so die Herausforderungen aktuell bei dir in deiner Arbeit?
Die Herausforderungen sind, vielleicht starten wir mal mit den Herausforderungen von der Seite, dass also warum es die überhaupt gibt oder warum das schwierig ist. Ganz, ganz viele meiner Schüler und Schülerinnen haben wenig Perspektive. Die sind fachlich teilweise wirklich sehr, sehr schwach. Das fängt teilweise an beim Deutschniveau. Das ist sehr gemischt. Also es haben 99% meiner Schüler und Schülerinnen eine andere Muttersprache oder eine zweite Muttersprache zusätzlich zu Deutsch oder eine andere, was prinzipiell super cool ist. Es bedeutet aber für ganz viele auch, dass sie Deutsch nicht fehlerfrei sprechen. Das betrifft einen Großteil meiner Schüler und Schülerinnen. Es ist schon so, dass die meisten dem Unterricht gut folgen können, aber sie plagen sich an der einen oder anderen Stelle. Damit fängt es irgendwie an und teilweise ist dann das Niveau auch sehr niedrig. Also zum Beispiel unterrichte ich eine dritte Klasse in Mathe und in der dritten Klasse kommen dann die negativen Zahlen dazu. Und das, was für sie ganz, ganz schwierig ist heuer das Thema, sind eben diese negativen Zahlen. Also wir haben ganz, ganz lang gebraucht, bis irgendwie klar war, wie viel ist -3, -2? Ist das +1, ist das -1, ist das +5 oder ist das -5? Also das ist wirklich schwer für sie und die sind eben in der dritten Klasse und in der Mittelschule. Das heißt, sie haben jetzt im Endeffekt noch 1,5 Jahre und dann geht es für sie weiter in eine Lehrstelle oder in eine weiterführende Schule hoffentlich. Und das merken sie eben selber auch, dass sie fachlich da nicht so stark sind teilweise, dass aber auch die Gesellschaft einfach eine sehr geringe Erwartungshaltung an meine Schüler und Schülerinnen hat. Und damit sind sie dann oft sehr frustriert. Es ist teilweise leider auch kein besonders wertschätzender Umgangston an der Schule von Lehrkräften gegenüber Schülern und Schülerinnen. Und in diesem Gesamtpaket wissen sie eben ziemlich genau, wo sind sie, welche Möglichkeiten, welche Perspektive habe ich. Und das ist oft eine fehlende. Und das äußert sich dann halt oft durch teilweise schwieriges Verhalten oder durch Stören im Unterricht. Und das sind dann teilweise ziemliche Herausforderungen, wo es darum geht zu schauen, wie kann ich trotzdem mit der Klasse gut arbeiten oder wie schaffe ich das, gewisse Schüler oder Schülerinnen doch wieder damit reinzuholen, die nicht zu verlieren. Und einfach teilweise geht es um Basics, wie dafür zu sorgen, dass Ruhe und Ordnung im Klassenzimmer herrscht und zwar oder eine Atmosphäre, dass einfach alle gut lernen können. Und das ist immer wieder sehr herausfordernd, eben weil sie schon alle gerne lernen wollen. Das ist definitiv so, das weiß ich von all meinen Schülern und Schülerinnen. Aber sie glauben halt ganz oft, dass es eh nichts bringt oder dass sie es eh nicht schaffen oder dass sie zu dumm sind. Also vor den Semesterferien zum Beispiel habe ich wieder ein für mich ganz, ganz schwieriges Gespräch gehabt mit einem Schüler. Insofern, da hat es in der Stunde nicht gut funktioniert und ich habe nachher mit ihm über sein Verhalten gesprochen. Und das, was für mich so schlimm war in dem Gespräch, war, dass er mir, glaube ich, 5-mal gesagt hat, ich bin zu dumm. Und im Endeffekt ist er überzeugt davon, dass er für alles zu dumm ist. Das dürfte er angeblich auch oder anscheinend auch zu Hause hören. Naja, und damit ist ein 13-jähriger Bursch davon überzeugt, er ist zu dumm für alles. Und wenn ich mit der Einstellung in die Schule gehe, dann finde ich das schon mal unendlich traurig, weil ich finde Schule ist ein Ort, wo sich alle Beteiligten wohlfühlen sollten, genauso wie in der Arbeit. Wir verbringen so viel Zeit jeden Tag, egal ob das Schule oder Arbeit ist, verbringen wir so viel Zeit da, da sollten sich alle wohlfühlen. Das sollte ein Ort sein, wo ich sage, okay, da komme ich gerne hin, da habe ich positive Erlebnisse. Und dann ist es aber das Gegenteil. Der zum Beispiel ist extremst frustriert und ist, wie gesagt, überzeugt davon, dass er zu dumm ist für im Endeffekt alles, was nicht stimmt. Also wir haben letztens einen Workshop gehabt und da ist es um Design Thinking gegangen und da war die Frage, wer weiß denn, was ein Prototyp ist? Und dann hat genau der erklären können, und zwar wirklich, also es war eine spitzenmäßige Erklärung. Ja, das war ein Wahnsinn. Ich bin da drinnen gestanden und habe mir gedacht, okay, hätte ich jetzt selber nicht besser sagen können, hat der das erklärt. Der überzeugt ist, er ist zu dumm für alles. Und wenn ich aber mit der Einstellung reinkomme, dann wird es halt auch ganz schwierig mit dem Lernen. Und dann probiere ich es gar nicht, wenn vielleicht mal was Komplizierteres an der Tafel steht oder was Komplizierteres erklärt wird oder einfach was ich beim ersten Mal nicht verstehe. Und dieser Frust äußert sich dann halt oft irgendwie recht laut, recht lebhaft bei meinen Schülern und Schülerinnen. Und das sind definitiv Herausforderungen überhaupt, weil das halt mehrere meiner Schüler und Schülerinnen betrifft. und da dann wirklich dafür zu sorgen, dass es eine Atmosphäre gibt, wo alle gut lernen können, aber auch überzeugt sind, okay, ich kann das schaffen, wenn ich mich anstrenge, dann bringt das auch was. Das sind so die größten Herausforderungen.
Ja, und wie du sagst, Schule ist ja auch so ein Ort, der so eine prägende Erfahrung ist fürs ganze Leben. Und daher finde ich eure Arbeit auf jeden Fall auch sehr wichtig, dass man den Kindern einfach diese Positivität und auch das Vertrauen in sich selbst, dass sie das schaffen können, mitgibt mit auf dem Weg. Bei Teach for Austria steht ja das Thema Bildungsgerechtigkeit sehr stark in eurem Fokus. Kannst du uns etwas über die Vision erzählen? Wie würdest du das jemandem erklären, der gar nichts über Teach for Austria weiß? Was macht ihr?
Also, wie du schon richtig gesagt hast, es geht um Bildungsgerechtigkeit. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, Bildung in Österreich wird ganz, ganz stark vererbt. Ist im OECD-Vergleich, ist Österreich da auch traurigerweise eines der schlechtesten Länder. Also Bildung wird besonders stark vererbt und hängt eben vor allem mit dem Einkommen und dem Bildungsabschluss, dem höchsten Bildungsabschluss der Eltern zusammen. Das ist das Problem. Und Teach for Austria will das ändern, dadurch, dass sie besonders engagierte Hochschulabsolventen und Absolventinnen an besonders herausfordernde Kindergärten oder auch Schulen schicken, um genau mit diesen Kindern zu arbeiten, mit den Kindern und Jugendlichen, und das für 2 Jahre. Also ich bin jetzt im 2. Jahr an einer Mittelschule, das ist in Bezug auf das sogenannte Fellow-Programm mein letztes Jahr. Und die Idee ist eben einerseits wirklich direkt mit den Kindern und Jugendlichen zu arbeiten und da ganz stark auch den Fokus zu legen auf einen erfolgreichen Übertritt, also vom Kindergarten in die Volksschule, dass die Kinder aus dem Kindergarten gut in ihre Schullaufbahn starten können, dass die gut in die Volksschule starten können mit dem, was sie brauchen, und dann natürlich vom Ende der Pflichtschule in eine weiterführende Schule oder eine Lehrstelle, damit sie da weiter lernen, damit sie dann einfach mehr Möglichkeiten haben im Leben. Das ist so das große Ziel während der 2 Jahre. Und in Bezug auf die Vision ist die Idee auch, dass die Leute nach den 2 Jahren sich dann weiterhin in den unterschiedlichsten Bereichen für das Thema einsetzen, weil die Vision von Teach for Austria ist, dass jedes Kind die Chance auf ein gutes Leben hat, ganz egal wie viel Geld oder Bildung die Eltern haben. Und dazu braucht es natürlich einerseits engagierte Pädagogen, Pädagoginnen, dazu braucht es aber auch Leute, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen, egal ob das jetzt Politik, Zivilgesellschaft oder die Wirtschaft auch ist. Es braucht einfach Leute an verschiedenen Stellen, die sich für das Thema und die Vision einsetzen. Und deswegen ist es auch ein 2-jähriges Programm, damit die Leute dann mit dieser Erfahrung in unterschiedliche Bereiche gehen und sich dort weiterhin Verantwortung übernehmen dafür.
Du hast jetzt ja erwähnt, dass das Programm sich an Hochschulabsolventen und Absolventinnen richtet. Wem würdest du empfehlen, sich für das Programm zu bewerben, oder was sind die Voraussetzungen für eine Bewerbung?
Also Voraussetzungen sind es eigentlich wenige. Das ist ein Hochschulabschluss, ein Bachelor aus den unterschiedlichsten Studienrichtungen. Das sind alles Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen. Ansonsten, wenn man Deutsch nicht als Muttersprache hat, muss man das auf C1-Niveau sprechen, sofern ich weiß, was die aktuellen Voraussetzungen betrifft. Das, was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist ganz viel Motivation und Engagement im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit, Chancenfairness, aber auch Verantwortung. Also du hast da ab Tag 1 wirklich viel Verantwortung, im Kindergarten im Schnitt für 25 Kinder, in der Schule im Schnitt für 100 Kinder und Jugendliche und deren weitere Lebenswege, weil man da wirklich einen riesengroßen Unterschied machen kann. Und ich sehe das jeden Tag, und wie gesagt, es sind oft so Kleinigkeiten, einfach, dass die Kinder und Jugendlichen positive Erlebnisse haben. Also das macht einen riesengroßen Unterschied, wer da drinnen steht, und damit hat man extremst viel Verantwortung. Das heißt, das ist auch was ganz wichtig ist, das einerseits schon gemacht zu haben, aber auch einfach die Bereitschaft, das weiterhin zu tun. Das, was es sicher auch braucht, ist Durchhaltevermögen. Das ist sicher auch ein ganz besonders wichtiger Aspekt. Ich merke das jeden Tag. Es ist extremst herausfordernd. Es war mir klar, wir haben auch schon drüber gesprochen, ich habe ja vorher Leute begeistert dafür, für das Programm. Also es war mir klar, dass das herausfordernd ist oder herausfordernd werden wird. Und es war gleichzeitig nochmal herausfordernder, als ich mir gedacht habe, du bist jeden Tag von ganz, ganz vielen Menschen umgeben, die ganz, ganz viel von dir wollen und die ganz viel mitbringen an Hintergründen, an Geschichten, an unterschiedlichen Begabungen und Stärken, aber auch natürlich an unterschiedlichen Herausforderungen. damit jeden Tag umzugehen, das ist definitiv herausfordernd. Das heißt, das muss man auch wirklich machen wollen.
Wenn du jetzt an dich selber denkst, als du begonnen hast in der Schule und jetzt über den Zeitverlauf, wie würdest du deine Entwicklung beschreiben?
Gar keine leichte Frage. Ich habe mich auf jeden Fall extremst weiterentwickelt. Ich sage immer, ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal in so kurzer Zeit so stark, vor allem auch persönlich, weiterentwickelt habe. Das ist nämlich auch was ich super finde. Die Kinder geben dir direkt Rückmeldung und die Kinder spiegeln dich total. Das heißt, du kannst da extremst viel lernen über dich. Also das ist schon intensiv, das ist auch herausfordernd. Das ist nicht immer leicht, aber in extremst kurzer Zeit war das bei mir der Fall. Und ich habe zum Beispiel auch gelernt, offener über Fehler zu sprechen, über meine, oder offener zu reden über Dinge, die mir nicht leicht fallen oder wenn es mir mit Dingen nicht so gut geht. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich persönlich gelernt habe und das hätte ich so schnell sicher nicht gelernt ohne die Schule. Und ich glaube, das ist total wichtig, egal in welchem Bereich oder an welchem Ort man ist, solche Dinge zu lernen. Da merke ich schon, dass ich mich ganz, ganz stark verändert habe oder auch in Bezug auf das ganze System und wie ich das jetzt von innen kenne, wie ich das nochmal einfach besser verstehe oder auch einfach verstehe, warum gewisse Dinge so funktionieren, wie sie funktionieren. Ich habe ganz viel gelernt über die Möglichkeiten, die man in diesem System hat. Man sagt ja immer, oder man sagt nicht nur, es ist schon so und von außen hat man ganz stark den Eindruck, dass das Schulsystem ein sehr starres ist. Und auf eine gewisse Art und Weise ist es das auch. Also ich sehe irgendwie, wo sind so die Grenzen, aber gleichzeitig sehe ich auch, was sind die Möglichkeiten, was sind die Potenziale in diesem System und was ist dann aber doch möglich, wenn man will, wenn man ein cooles Team hat, wie das bei mir zum Beispiel der Fall ist, wenn man da mit engagierten Leuten zusammenarbeitet, die wirklich was weiterbringen wollen und die an einem Strang ziehen, da sehe ich einfach, was dann doch wieder alles geht, wenn man das will.
Du hast ja jetzt ein bisschen was über deine Learnings und deine Entwicklung erzählt. Weißt du schon, in welche Richtung es geht, wenn du dein Fellowship abschließt?
Also eine sehr spannende Frage, die mich derzeit auch sehr beschäftigt, weil es ist so in der Schule, dass man eh ungefähr zum jetzigen Zeitpunkt, also so im Frühling, über die sogenannte Weiterverwendung unterschreiben muss als Fellow in der Schule, kann man sehr leicht ein weiteres Jahr oder auch noch zwei weitere Jahre dranhängen, problemlos. Das heißt, da ist jetzt ungefähr der Zeitpunkt der Entscheidung. Da mache ich mir aktuell sehr viele Gedanken drüber und ich kann mir unterschiedliche Dinge vorstellen. Ich bin da aber gerade im Entscheidungsprozess. Ich bin, muss ich ehrlicherweise auch sagen, in der Luxusposition, dass ich mit vielen unterschiedlichen Leuten Gespräche führe. Es könnte in unterschiedliche Richtungen gehen, aber nachdem das im Moment noch so unkonkret ist, kann ich dir leider auch nicht mehr dazu sagen.
Dann eine letzte Frage noch zum Schluss. Welchen Tipp würdest du Kolleginnen in der Studienabschlussphase gerne mit auf den Weg geben?
Ganz allgemein ist es für mich so das Thema Engagement. Also irgendwie herausfinden, was ist es denn, was mich wirklich interessiert und was mich begeistert. Und sich für das einsetzen, sich da engagieren, zu schauen, was kann ich mir da aus einem bestimmten Engagement oder einer gewissen Tätigkeit mit rausnehmen, was kann ich lernen und da einfach möglichst viel für mich mitzunehmen, das ist so das eine. Das andere, ich weiß, dass das rückblickend leichter gesagt ist als getan, ist schon, sich auch keinen Stress zu machen. Ich weiß, also ich kann mich erinnern und ich weiß das auch von Freunden und von mir selber, dass das am Ende dann doch irgendwie stressig ist im Sinne von, wie geht's dann weiter und was mache ich jetzt dann tatsächlich nach diesem Abschluss. Und da bin ich davon überzeugt, dass wenn man dahinter ist und sich bemüht, und das ist oft nicht leicht, der Berufseinstieg, ja, weil man da doch mehr Bewerbungen schreiben muss, als man sich das irgendwie gedacht oder erwartet hat. Aber wenn man da dahinter ist und wenn man sich bemüht und nicht aufgibt, dann geht das und dann findet sich da was. Und da einfach vielleicht sich selber, falls man das schafft, auch ein bisschen den Stress und den Druck rauszunehmen. Obwohl, wie gesagt, ich weiß, das ist rückblickend natürlich viel leichter gesagt als getan. Wenn man in der Situation drinnen ist, dann ist es schwierig, aber falls das gelingt, dann ist es natürlich super.
Ja, liebe Magdalena, vielen Dank, dass du uns so einen spannenden Einblick in deine Arbeit und in deine Tätigkeit und auch in die Vision von Teach for Austria gegeben hast. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir und wünsche dir alles Gute weiterhin.
Ja, danke ebenfalls. Vielen Dank, dass ich da sein habe dürfen.